Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True Crime Podcast und dieser Sonderfolge zur großen 200, die wir gerade feiern.
Ich bin Marieke.
Und ich bin Amanda. Und das hier ist jetzt der letzte Teil unseres Specials, in dem wir uns diesen sehr komplexen Fall angeschaut haben. Und wir haben ihn natürlich so detailliert besprochen, wie wir konnten, gleichzeitig natürlich sehr, sehr viel auch immer weggelassen, weil man das einfach auch einfach nicht alles unterkriegt, was andere Leute in mehreren Büchern aufgearbeitet haben. Aber diese vierte Folge ist uns persönlich auch sehr wichtig, weil wir hier eben nochmal spezifisch auf einzelne Punkte und Details eingehen können, ein paar Fragen noch stellen können, Antworten formen oder spekulieren können. das war, glaube ich, auch etwas, was uns irgendwie ganz wichtig war, schon in der Planung von diesem Vierteiler.
Ja, ich glaube, womit wir auch direkt anfangen können, ist so ein bisschen die Schwierigkeiten, die es bei diesem Fall gab, beziehungsweise auch unsere Quellen, weil das auch eigentlich alles miteinander zusammenhängt.
Ja.
Und zwar haben wir uns vorher natürlich überlegt, so welche Bücher lesen wir und alles. Und das ist unter anderem einmal das Buch Meredith von ihrem Vater John Kircher. John Kircher ist mittlerweile leider verstorben, aber er hatte ja als Journalist gearbeitet und hat halt ein Buch als Erinnerung an Meredith geschrieben, was einfach auch so die Eindrücke der Familie wiedergibt, was uns ganz viel auch über Meredith erzählt hat, was wir im ersten Teil gehört haben. Und ein weiteres Buch, was wir gelesen haben, ist Amanda Knox, also ihre Memoiren, Waiting to be Heard heißt es, wo sie über ihr Leben schreibt, über ihre Zeit in Perugia, über die Ermittlungen, den Prozess, aber vor allem auch sehr, sehr intensiv über ein Thema, über das wir gar nicht gesprochen haben, nämlich ihre Zeit im Gefängnis. Und dann hatten wir noch gedacht, so, ja, okay, jetzt haben wir quasi die Perspektive der Familie, wir haben Amandas Perspektive. Und dann dachten wir, wir brauchen noch ein Buch, was sagen wir mal, ein bisschen objektiver auf den Fall blickt, und haben uns dann für Death in Perugia entschieden von John Verlaine. Und ich muss da direkt zu sagen, dass dieses Buch zwar als eine objektive Bewertung des Falles betitelt wird und auch so beschrieben wird, was wohl auch daran liegt, dass der Autor sich selbst eigentlich gar nicht so wirklich zu Wort meldet. Dieses Buch ist alles andere, und ich muss es wirklich direkt als Warnung sagen, weil es führt uns eigentlich zu ganz vielen anderen Problemen, alles andere als objektiv. Das wollte ich aber schon mal so am Anfang direkt sagen, weil es uns halt zu einem Problem bringt, nämlich diese Wahrnehmung des Prozesses, auf die wir später noch zu sprechen kommen.
Ja, und wir haben natürlich neben den Büchern auch noch andere Quellen konsumiert. Es gibt einige Websites, die zum Beispiel auch fast alle, ich würde wahrscheinlich davon ausgehen, sogar alle möglichen Dokumente zum Prozess, den Ermittlungen und so weiter auch hochgeladen haben. Viele davon auf Italienisch, und haben uns natürlich auch die Netflix-Doku angeguckt. Und wie Marieke schon gesagt hat, es gibt so viele unterschiedliche Meinungen und unterschiedliche Darstellungsweisen, dass wir natürlich auch vor der Frage standen, wie wir das Ganze machen wollen, und genau versucht haben, zumindest Informationen, die kritisch zu betrachten sind, eben nicht einfach unkommentiert dazulassen, ohne aber direkt auch schon reinzugrätschen mit unserer Meinung oder Einschätzung oder was auch immer. Manchmal haben wir es durch kleinere Kommentare gemacht, manchmal einfach nur, indem, dass man die Situation beschrieben hat. Manchmal spricht ja auch die Situation für sich.
Und ich glaube, das ist ganz wichtig, auch grundsätzlich im Kopf zu halten, dass ihr natürlich auch grundsätzlich bei Fällen, wenn ihr unsere Versionen auch hört, trotzdem auch, man kann auch Sachen hinterfragen und immer im Kopf bleiben, dass das natürlich auch unsere, durch unsere subjektiven Erfahrungen und Eindrücke und die Quellen, die wir konsumiert haben, gebildete Meinung ist.
Ja.
Und ich glaube, das ist grundsätzlich bei diesem Fall, wie bei allen Fällen, eine ganz wichtige Sache, die man immer im Hinterkopf behalten sollte.
Ja, absolut. eine Quelle, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben, die aber auf jeden Fall was mit einem Thema zu tun hat, über das wir jetzt unbedingt sprechen wollten, ist ein Buch, das wir auch gelesen haben, und zwar The Forgotten Killer, Rudy Guede and the Murder of Meredith Kircher von Douglas Preston und John Douglas, ein Name, der sicherlich einigen bekannt ist, die True Crime schon länger verfolgen oder intensiv verfolgen. Und da geht es eben, wie der Titel schon sagt, um eine vielleicht auch nicht ganz vergessene, aber in den Hintergrund geratene Person, und zwar Rudy, der ja am Ende als einzig Verurteilter dieser Tat übrig bleibt. Und ich persönlich, nachdem wir die Quellen konsumiert haben, uns einen Überblick verschafft haben, hatte am Ende wirklich diese Frage, okay, was ist aber dann passiert? Das war, glaube ich, für mich auch ein bisschen der Grund, warum ich nicht das Gefühl hatte, oh, es ist mit der letzten Entscheidung vom Supreme Court zum Beispiel abgeschlossen, sondern es war für mich wieder eher sowas, okay, jetzt sind wir wieder am Anfang, jetzt stellen wir uns wieder die Frage, wer hat Meredith getötet? Und das ist eine Frage, die man sich halt schon auch teilweise beantworten kann, wenn man sich eben Beweise anguckt, den Tatort nochmal anguckt und vielleicht nicht eben aus dem Blickwinkel der Ermittler, sondern etwas vielleicht auch nicht mal objektiver, aber eher aus so einer Beobachterperspektive und natürlich auch ein bisschen spekulieren muss, weil die ganze Wahrheit kennen wir nicht, wir waren nicht da. Aber das war so eine Sache, die mich einfach nicht losgelassen hat am Ende und bei der ich das Gefühl hatte, okay, da wird dann irgendwann nicht mehr drüber gesprochen. Und deswegen glaube ich zumindest, dass bei vielen auch die Wahrnehmung ist, dass dieser Fall eigentlich total ungelöst oder unklar ist und man eigentlich schon relativ gute Ansätze hat, was passiert sein könnte. Denn wenn ihr euch an Folge 2 erinnert, in der wir ja über die Ermittlungen gesprochen haben und dann weiter in Folge 3 auch über die Kritik, die daran auch schon geübt wurde, auch durchaus zu Recht, weil viele Aspekte der Arbeit eben ganz unsauber waren, mangelhaft, gerade was die Spurensicherung, was die Sicherung von Beweisen angeht und so weiter. Aber ich glaube, das Gefühl, was ich zumindest mitgenommen habe aus den Ermittlungen, ist das, dass hier mit Scheuklappen gearbeitet wurde, dass relativ klar war, wen man hier verdächtig findet und eigentlich dann alles nur so geformt und interpretiert hat, wie es für die Ermittlungen gepasst hat, damit es auf Amanda und Raffaele deutet, dann zeitweise ja auch auf Patrick, den man ja auch nicht vergessen darf als Opfer. Und dann später, als Rudy ins Bild kam, dann eher so ein bisschen auch abgetan wurde, ja okay, wir tauschen die beiden jetzt einfach aus, aber eigentlich interessieren uns nur Amanda und Raffaele. Wenn man sich den Tatort dann aber vorstellt, also als kleine Erinnerung, wir haben Einbruchsspuren, wir haben ein zerschlagenes Fenster, einen großen Stein, der in dem Raum lag und Fensterläden, die draußen angebracht waren, die nicht kaputt waren. Dazu sagen wir auf jeden Fall gleich noch was. Wir haben eine sehr, sehr brutale Tat. Wir haben auch ein Sexualdelikt, muss man ja ganz klar auch sagen. Wir haben sehr viel Blut und wir haben Bargeld, das entwendet wurde und zwei Handys, die ja auch mitgenommen wurden und dann in einem Garten wahrscheinlich einfach von der Person dann da hingeworfen wurden. Und wenn man nur das sich mal vorstellt und dann die Information, dass da sehr viele DNA-Spuren einer Person sind, in dem Fall Rudy, wenn man nur das auf dem Papier hat, was würdet ihr glauben? Was wäre das Bild, was eigentlich am wahrscheinlichsten ist? Man würde erstmal von einem Einbruch ausgehen. Man würde erstmal sagen, es ist jemand eingebrochen. Die Person, deren DNA wir am Tatort gefunden haben, überall. Und die nachweislich ja auch, also DNA zum Beispiel ja auch im Genitalbereich. Und die möglicherweise dann auch einen Diebstahl geplant hat, überrascht wurde. Und vor allem eine Person, die schon auch vorher bekannt dafür war, Diebstähle zu begehen. Rudy ist jemand, der auffällig geworden ist, der schon vorher solche Taten begangen hat. Und ich glaube, dass wenn man ganz neutral an dieses Bild rangeht, ohne Amanda, Raffaele, irgendwen anders jemals gesehen zu haben, dann ist das, glaube ich, das Bild, was eigentlich übrig bleiben würde. Und ich glaube auch eins, das einfach sehr wahrscheinlich ist. Und da möchte ich mich ganz kurz auch auf das Buch beziehen, was ich gerade genannt habe, The Forgotten Killer, weil was super spannend für mich und super hilfreich auch war, mir vielleicht einen möglichen Tatablauf vorzustellen, ist ein Kapitel in diesem Buch, in dem John Douglas so eine Art Profil erstellt, also wie man es sonst fürs FBI tun würde, wenn man einen Tatort hat, wer Täter sein könnte. In dem Fall wusste man ja schon theoretisch, wer es ist. Aber wenn er das quasi nicht gewusst hätte, wenn er jetzt einfach nur sich Beweismittel für Beweismittel anguckt und daraus eine Theorie formen müsste, was er annehmen würde. Und das fand ich wirklich, wirklich spannend, weil die große Argumentationskette der Ermittler war ja immer, nein, das kann nicht nur eine Person gewesen sein. Es ergibt keinen Sinn, dass man durch dieses Fenster steigt und dass man so einbrechen würde. Er könnte ja unten einbrechen. So, er muss es ja nicht überall. Er muss ja nicht durch genau Philomenas Fenster gehen. Und würde man nicht so viel mehr klauen, zum Beispiel. Und das ein anderes Argument war auch zum Beispiel, dass es mehrere Leute gewesen sein müssen, in Anführungszeichen, die Meredith festgehalten haben, weil sie sich so doll auch gewehrt hat und so weiter und die Blutspritze zum Teil dafür sprechen. Aber, und das hat John Douglas gesagt und das fand ich total einleuchtend, wären es mehrere Täter, dann würde der Tatort wahrscheinlich gar nicht so aussehen. Weil hättest du mehrere tatbeteiligte Personen, dann könnte man sie ja noch besser auch kontrollieren. In Anführungszeichen besser. Und dann hätte sie noch weniger Chance gehabt, sich zu wehren. Und das hat Meredith ja, wenn man an die Verletzung an den Händen nochmal zurückdenkt. Und dass zum Beispiel auch jemand, der vorher schon Einbrüche begangen hat und dann vielleicht auch einfach denkt, ich gehe jetzt in diese Wohnung. Wir wissen ja auch, dass Rudy eine Beziehung zu diesem Haus erstmal grundsätzlich hatte, dass er ein Interesse ja auch an zumindest Amanda bekundet hat und vielleicht auch geahnt hat, dass da vielleicht Sachen zu holen sind bei den jungen Frauen, dass das vielleicht einfach dass das gereicht hat. Weil ich glaube, man muss auch manchmal darüber nachdenken, dass Einbrüche nicht so super rational kalkuliert ist und man setzt sich so hin und schmiedet einen Plan, sondern er war bekannt als Rumtreiber. So wurde er super oft beschrieben, als jemand, der rumläuft und einfach macht, der sich möglicherweise einfach gedacht hat, oh, da ist kein Licht an oben. Ich kletter jetzt auf diese Mauer und ich werfe das Fenster ein.
Für mich passt das halt auch einfach zu der Tatsache, dass wir wissen, dass dadurch, dass es ja quasi ein verlängertes Wochenende war, dass die Männer in der WG unten nicht da waren, aber er mit denen auch befreundet war oder zumindest bekannt war. Dass er vielleicht einfach so vorbeigekommen ist, er wollte gucken und der Eingang ist ja auch unten. Und dass er dann vielleicht gemerkt hat, okay, hier unten ist niemand. Aber oben wirkt es vielleicht sogar auch, als ob da niemand ist. Ich gucke mal. Das ist wirklich, wie du sagst, halt so eine Gelegenheit ist, weil das Haus dafür ja auch ziemlich gut abgeschirmt ist eigentlich von allem.
Ja, das hatte John Douglas auch in seiner Analyse analysiert. Quasi die Gefahr, erwischt zu werden in dem Haus, hatte er sehr, sehr niedrig eingestuft. Einfach von der Einsehbarkeit des Hauses. Und ich habe auch dann sehr viel überlegt, weil ich zum Beispiel an das Argument gedacht habe, warum würde man so einen schweren Stein nehmen? Und ich glaube, 4 Kilogramm für mich ist das schwer, müsste ich tatsächlich sagen, um auch noch irgendwo drauf zu klettern, also in der Hand halten und dann irgendwo drauf zu klettern. Aber ich glaube auch nicht, dass das pauschal für jeden so ist.
Ja, vor allem für einen Mann, der ja Basketball trainiert, der es halt gewohnt ist, Sachen zu werfen, Sachen auch sicher. Dazu gehört ja auch, dass du große Gegenstände sicher in der Hand halten kannst.
Stimmt.
Eine gewisse Zielsicherheit, eine gewisse Geschicklichkeit im Umgang mit einem Stein, der mehr oder weniger fast Basketballmaße hat.
Ja, total. Und was ich auch gedacht habe, dass selbst wenn es nicht so war, dann fallen mir auch noch andere Szenarien ein, in denen der Stein vielleicht auch für was anderes benutzt wurde. Und meine Idee war so ein bisschen, dass, ja, das Wahrscheinlichste ist für mich, dass er wirklich da reingehen wollte, dass er den Stein mitgenommen hat, durchs Fenster geworfen hat, um dann eben ins Innere zu gelangen. Nochmal vielleicht zu den Fensterläden, weil das ja ein wichtiger Punkt war. Diese Fensterläden, das wurde dann später auch mehrfach angesprochen, waren so oder so kaputt, beziehungsweise sind so auf und zu geschwungen.
Das war eine Sache, die ich mich die ganze Zeit gefragt habe, weil ja von der Anklage, wir kommen jetzt kurz dazu, gesagt wurde, wieso ist das Fenster kaputt gegangen und nicht die Fensterläden?
Genau.
Aber so ein krasses Argument, finde ich, wie die Staatsanwaltschaft das gesagt hat, ist es dann nicht, wenn wir auch davon ausgehen, dass die vielleicht einfach so ein bisschen im Wind hin und her sich bewegt haben könnten,
ja,
zum Beispiel.
Deswegen genau, nur um das anzusprechen, dass das an sich kein wirkliches Argument ist. Und dass du dann, weil das Fenster ist ja so oder so kaputt. Klar, sie deuten damit an, dass es von innen aufgeschlagen wurde, um es so aussehen zu lassen, als ob jemand eingebrochen wäre. Aber was ich auch überlegt habe, ist, was ist, wenn es nicht der Eintrittspunkt war, das Fenster, sondern dass der Stein vielleicht reingeworfen wurde, um zu gucken, ob jemand zu Hause ist. Um quasi abzuchecken, dass jemand dann ans Fenster kommt, das Licht angeht zum Beispiel, um erstmal zu gucken, ob jemand in der Wohnung ist und dass möglicherweise dann auch anders eingedrungen wurde. Und ich habe schon auch unterschiedliche Theorien im Kopf, wie das dann sein könnte. Und eine ist davon natürlich schon, dass möglicherweise Meredith auch die Tür geöffnet hat. Sei es einfach, weil sie nicht wusste, wer da ist und dann ist er schnell, hat sie übermannt sofort. Oder vielleicht kannte sie ihn, also sie kannte ihn ja flüchtig, aber dachte sich, ja, okay, was auch immer er vielleicht auch für einen Vorwand genannt hat, um sich Eintritt zu verschaffen. Das sind ja, da gibt es ja unzählige Möglichkeiten, kurz zu sagen, hey, ich muss kurz die Toilette benutzen. Oh, ich lässt du mich kurz rein, ich bin gleich wieder raus. Und vielleicht war sie einfach so gut und war einfach so, ja, es ist jetzt schon spät, okay, ich kenne dich so flüchtig, du kennst die Jungs unten. Vielleicht hat er ja sogar gesagt, ja, ich habe unten geklopft bei den Jungs, aber es ist keiner da. Weißt du, so, ich spekuliere jetzt natürlich viel, aber ich habe überlegt, dass das ja auch eine Möglichkeit sein kann, dass der Stein geworfen wurde zu einem anderen Zweck. Vielleicht hat er auch gesagt, oh mein Gott, ich habe gerade jemanden gesehen, der dir einen Stein reingeworfen hat, brauchst du Hilfe, kann ich irgendwas tun? Unzählige Möglichkeiten, ihr seht. Aber darüber habe ich viel nachgedacht.
Ja, wir haben da auch ein bisschen drüber gesprochen und eine Sache, die ich auch glaube, die man im Hinterkopf haben muss, ist das auch Einbrecher und Einbrecherinnen ausprobieren. Es wurde ja immer gesagt, warum sollte man den Stein da reinwerfen, wenn man es ja im quasi zweiten Stock, also im Erdgeschoss, aber trotzdem ja über dem Untergeschoss, warum sollte man da einen Stein reinwerfen, wenn man nicht reinkommt? Aber es ist ja trotzdem auch möglich, dass er gedacht hat, ich werfe da den Stein rein, dann kletter ich da rein und dabei gemerkt hat, beispielsweise, dass es nicht funktioniert hat. Diese Möglichkeit bestünde ja theoretisch. Aber ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, beziehungsweise könnte es mir auch wirklich vorstellen, dass es so ein bisschen die Theorie oder diese Option ist, die du so angesprochen hast. Weil ich so gedacht habe, wie geht man in so einer Situation damit um, wenn auf einmal vielleicht ein fremder Mann vor der Tür steht und möchte ihn eigentlich nicht reinlassen. Und er sagt zum Beispiel, ja, ich muss kurz auf Toilette, wie du gesagt hast. Und dann habe ich überlegt, es war ja so, dass jemand auf Toilette war und sein Geschäft, also Rudi, sein Geschäft verrichtet hat und dann nicht gespürt hat. Und dann habe ich mich gefragt, was ist, wenn sie sagt, ja, kannst reinkommen, hier, benutzt das Bad. Und sie dann den Moment eigentlich nutzen wollte, um sich aus der Wohnung zum Beispiel zu schleichen und er das gemerkt hat und dann ohne Spüren rausgerannt ist, beispielsweise.
Ja.
Da habe ich mir überlegt, wie man als Frau jetzt in dem Fall, die alleine zu Hause ist, wenn es dunkel ist, man reagieren würde, wenn auf einmal ein fremder, halbwegs bekannter Mann vor der Tür steht.
Ja.
Und ich glaube, wenn man das Gefühl hat, man kann ihn nicht weghalten, dass man dann selber weggehen würde zum Beispiel.
Total, macht ja auch Sinn.
Was dann auch alles nur eine Spekulation ist, aber so habe ich mir diese Überlegung mit der Toilette halt.
Ja. Naja, weil die Sache ist, dass wie er reingekommen ist, dafür gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten und für mich sind alle erstmal oder viele auch erstmal vorstellbar. Also dieses, nein, das kann nicht sein und das kann ja nicht alleine gewesen sein, er muss irgendwie mit wem anders zusammengearbeitet haben, ist für mich darin nicht erklärt und nicht begründet. Und wenn ich dann da ansetze, Rudi ist drin und er möchte einen Einbruch begehen, möchte was klauen, guckt sich vielleicht auch einfach erstmal nur um, wird vielleicht auch überrascht, das kann ja theoretisch auch so sein, dass er alleine reingekommen ist, oder Meredith war schon da und es eskaliert einfach, weil das ist das, was in dem Profil auch so beschrieben wurde, dass es eher nach einer Tat wirkt von jemandem, der eigentlich eher kleinere Straftaten begeht, kleiner, jetzt in Anführungszeichen, und das irgendwie aus dem Ruder gelaufen ist, dass es irgendwie eskaliert wäre, dass natürlich ein großes Gewaltpotenzial schon da ist, offensichtlich, aber dass das nicht der Plan war. Und dass dann, was ich nämlich auch ganz spannend fand, er Meredith getötet hat, dass all diese Spuren hinterlassen wurden, dass er damit zu tun hat, ist ja nachweislich klar. Seine blutigen Fingerabdrücke sind am Tatort. Sein DNA ist in ihrem Genitalbereich. So ist es alles da. Und was er dann macht, danach, ist ja dann auch nochmal wieder Spekulation. Was ich interessant fand, ist, das Argument der Ermittler und der Anklage war ja auch, dass es jemand gewesen ist, der Meredith gekannt hat, beziehungsweise auch so ein bisschen Reue gezeigt hat, weil die Decke über sie gelegt wurde. Das schätzt John Douglas anders ein, beziehungsweise sagt, dass das ein ganz krasser Trugschluss ist, den sehr viele Menschen haben und ich glaube, bei ganz vielen auch abgespeichert ist, als ja, das ist ein Zeichen dafür. Er sagt, dass das dafür sprechen kann, aber auch dafür spricht, dass jemand einfach sich von seiner Tat distanzieren wollte, dass er so eine Art, ja, in dem Fall eine Decke zwischen sich und die Tat bringt, weil er einfach vielleicht noch nach Habseligkeiten gucken wollte, weil er sich noch umschauen wollte, aber gleichzeitig nicht sehen wollte, was er da angerichtet hat. Also so ein bisschen, und das ist jetzt natürlich sehr makaber, aber wenn du es nicht siehst, so aus dem Auge, aus dem Sinn irgendwie. Und dass das auch eine Reaktion sein kann und nicht unbedingt dafür spricht, dass jemand eben Reue zeigt oder dass es möglicherweise auch eine Frau ist. Das wird ja manchmal auch so gedreht, dass Frauen andere Frauen dann bedecken zum Beispiel. Und ich glaube, das zeigt auch nur, wie viele Details in diesem Fall, dass es ja unterschiedliche Reaktionen gibt, weil Menschen sehr unterschiedlich sind, wenn sie Taten begehen oder Reaktionen generell zeigen. Und dass er dann die Handys vielleicht entsorgt hat und dann ja auch geflohen ist, sagen wir es mal kurz, wie es ist, ergibt für mich Sinn. Und er hat ja auch zugegeben, dass er mit der Tat irgendwas zu tun hat. Auch wenn ich ehrlich sagen muss, dass seine Theorie für mich halt gar keinen Sinn ergibt, was er so erzählt hat mit diesem mysteriösen Mann erstmal. Aber gut. So, ich finde das alles relativ schlüssig, dass er es alleine war.
Ja, ich finde es schon. Ich glaube, wenn man sich einfach nur die Fakten anguckt, ohne die ganzen Theorien darum, dann ist es eigentlich ziemlich klar, dass es halt auch einfach ein Täter gewesen sein war wahrscheinlich. Nicht nur sein könnte, sondern dass es ein Täter war.
Ja, wie du sagst, wenn man alles andere rausnimmt, ausblendet und so weiter, ich glaube nicht, dass irgendwer Zweifel an diesem Fall gehabt hätte. Ich glaube, wäre dieser Fall so um die Welt gegangen, ich glaube nicht, dass er das gegangen gewesen, also dass das so passiert wäre tatsächlich. Aber wenn, ich glaube, niemand hätte gedacht, oh mein Gott, das kann so nicht sein. Er kann nicht alleine gehandelt haben. Da muss es noch mehr involvierte Personen geben. Und vielleicht, weil wir jetzt von Gewaltpotenzial vorhin ganz kurz bei Rudy gesprochen haben. Er wurde ja 2021 dann vorzeitig aus der Haft entlassen. Und ganz frisch von Dezember letzten Jahres gab es dann neue Schlagzeilen über ihn. Und zwar Vorwürfe seiner Partnerin gegen ihn, und zwar, dass er ihr gegenüber gewalttätig war. Das ist nicht weiter ausgeführt und es steht in den Artikeln auch immer nur so da, dass man ihn jetzt beobachtet und dass das aufgenommen wurde. Es gibt jetzt keinerlei Details, weil sehr frisch, vielleicht kommt da auch nichts. Aber es ist natürlich etwas, was man schon anmerken sollte bei dieser Tat und wenn man über die Tatrekonstruktion spricht und über Rudy.
Ja, wenn wir das jetzt mal auf die Fakten darunter brechen, auch gerade mit der zweiten Analyse, dann haben wir wirklich keinerlei Beweise dafür, dass Amanda und Raffaele irgendwas mit der Tat zu tun haben. Wir, beziehungsweise was mir und uns total aber klar geworden ist, wie wirklich alles, was man hätte drehen können, zu Lasten von Amanda und Raffaele ausgelegt wurde. Und für mich gibt es ein Beispiel, was Amanda auch genannt hat, was es mir so klar gemacht hat. Denn es war so, dass Amanda ja, als die Leiche entdeckt wurde und so, einen langen Rock und lange Strümpfe anhatte. Und daraus wurde dann konstruiert, dass sie diesen langen Rock und die Strümpfe tragen würde, um Verletzungen, vermutlich verursacht durch Meredith, an ihren Beinen zu verstecken. Das heißt, sie trägt nur deswegen einen langen Rock und Strümpfe zusammen, um diese Verletzung, Kampfspuren zu verstecken. Und ich glaube, daran merkt man, wie absurd es ist, weil natürlich eine Jeans diese möglichen Kampfspuren, ausgedachten Kampfspuren an den Beinen genauso verdeckt hat.
Ja.
Das heißt, man geht davon aus, dass sie einen Rock und Strümpfe trägt, um Spuren zu verstecken, die durch das Tragen einer Jeans sowieso versteckt wurden. Es wurde gefragt, warum trägt sie keine Jeans? Obwohl eine Jeans das natürlich genau so verdeckt hätte. Das fand ich war für mich so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, hier krass, hier wird richtig viel konstruiert. Hier wird wirklich alles, was sie gemacht hat, ins Negative gezogen. Hier ist wirklich eine junge Frau, die eigentlich gar nichts machen kann, ohne dass ihr daraus, im wahrsten Sinne des Wortes, einen Strick gedreht wurde.
Ja, und das war auch so eine Sache, die mich so nachhaltig beschäftigt hat. Weil ich meine, jetzt aus dem Gespräch wisst ihr ja schon, wie wir das Ganze einordnen. Und man kann in diesem Fall natürlich auch wieder die Differenzierung treffen, die wir oft treffen. So hätte man sie schuldig erklären können und sind sie wirklich unschuldig, weil das eine ja nicht immer einhergeht mit dem anderen. Ich glaube tatsächlich, dass sie niemals hätten verurteilt werden dürfen, anhand dem, was man da gefunden hat. Aber ich glaube auch tatsächlich, dass sie es nicht waren. Ich glaube, dass sie nichts damit zu tun haben. Und ich glaube, dass es nur Rudy als Täter gibt. Und das haben wir ja schon gerade analysiert, warum. Ja. Aber das war auch dieser Aspekt, der mich im Nachhinein auch so, ich habe richtig ein bisschen Bauchschmerzen bekommen, weil ich habe diesen Fall damals ein bisschen verfolgt, was natürlich mit meinem Namen auch zu tun hat, weil einfach wir denselben Namen teilen. Und dann hat man ja immer so ein bisschen so einen anderen Bezug. Und als ich das so alles wahrgenommen habe, also ich weiß noch, früher habe ich das auch so wahrgenommen. Ich hatte nur das Gefühl, oh, sie ist irgendwie seltsam und oh, ich finde das irgendwie die Eisaugen. So, das sind die Sachen, die mir im Kopf geblieben sind. Jetzt bei der Recherche Und wie man gesehen hat, jedes Foto wird ganz genau analysiert. Sachen aus Museen und Kostüme und was sie mal in einem Blog geschrieben hat und welche Manga man liest, was für Musik man hört. Ich habe das Gefühl, das hätte jeder sein können. Würde man bei mir suchen, ja. Nee, du musst nicht mal suchen. Du kannst jeden Post nehmen und was reinlesen und was reininterpretieren. Und gerade bei so Sachen, das hatte ich dann Marike auch gesagt, was mehr Raffaele betrifft. Aber wenn man sich zum Beispiel nicht mit Manga auskennt, jeder Manga, den man bei mir findet, ist creepy. Da geht's um irgendwelche Mord und Monster und sonst was, weil das sehr, 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 sehr normal ist. Oder ist extrem sexuell, weil auch das ist relativ normal in Manga. Und dann denke ich mir so, wenn jemand es auf mich abgesehen hätte und mir was unterschieben, in Anführungszeichen, will, das geht. Ich bin mir so sicher, dass das gehen würde, wenn es nur um den Charakter jetzt erstmal geht. Um mich schlecht und böse darstellen zu lassen.
Ich habe auch genau das gleiche Gefühl gehabt, also beziehungsweise jetzt auch, als ich gerade das Buch des britischen Journalisten gelesen habe, der wirklich ganz, ganz ungefiltert die Eindrücke von Merediths Freundinnen wiedergibt. Und hier kommen wir eigentlich zum ganz interessanten Punkt, denn diese Freundinnen haben maßgeblich auch dazu beigetragen, dass Amanda als so ja eine ganz, ganz schreckliche Mitbewohnerin, eine ganz, ganz schreckliche Person dargestellt wurde. Wobei sich, glaube ich, auch einfach ganz viele Sachen, die gar nicht so schlimm waren, halt aufgebauscht wurden. Denn, das haben sie auch gesagt, sie haben sich halt viel zusammengesetzt und über den Fall geredet, bevor sie auch vor Gericht ausgesagt haben. Und ich habe noch den Hinweis gelesen, dass es wohl auch so war, dass die Festnahme von Amanda einen sehr starken Einfluss darauf hatte, wie sie in ihren Aussagen Amanda dargestellt haben. Und ich kann es mir halt total gut vorstellen, dass du dann als junge Frau da sitzt und dann sagst du vielleicht sowas Negatives, weil du denkst, Amanda verhält sich blöd und du magst sie sowieso nicht, weil sie halt diese lauste, nervige Amerikanerin ist, in Anführungsstrichen. Und dann sitzt dir eine Person gegenüber, die dann immer lächelt und die dann immer sagt, Das heißt, du wirst bestätigt und machst es immer ein bisschen krasser vielleicht noch, weil du dich auch mit deinen Freundinnen unterhältst. Und wir wissen ja, dass so auch Erinnerungen überschrieben werden, dass so ja. Erinnerungen auch verändert werden. Und ich habe genau das gleiche Gefühl gehabt. Ich habe so gedacht, so, es wurde ja zum Beispiel auch Raffaele zum Verhängnis, in Anführungsstrichen, dass er zum Beispiel Marilyn Manson Songs gehört hat. Und da dachte ich so, okay, in meiner Lieblingsplaylist, das erste Lied ist Snuff von Slipknot. Jemand, der sich nicht mit dem Lied auskennt oder der Musik, wird denken, okay, krass, Snuff, wie Snuff-Filme. Und dann musste ich auch an mich denken, als ich in dem Alter war und habe gedacht, ich war manchmal zu laut. Ich habe manchmal oder beziehungsweise oft irgendwelche Sachen gesagt, die vielleicht irgendwie albern waren, habe mich nicht immer unbedingt sozial adäquat verhalten, habe, was weiß ich, irgendwelche, dann hat man irgendeinen Typ mit nach Hause gebracht. Und das hat mir so, wie du gesagt hast, Bauchschmerzen bereitet, auch aus dem Grund, dass die Art, wie Amandas Verhalten bewertet wurde, ganz viele alte Ängste von mir hochgebracht hat. Nämlich diese Angst, dass man so bewertet wird. Dass die Art, wie man ist, dass das authentische Selbst von einem nervig ist und zu viel und zu albern und unlikable, jemand, den man nicht mag. Und diese Angst, die ich immer hatte und wo ich mir dann lange irgendwann eingeredet habe, hey, komm, so schlimm ist es gar nicht, so schlimm wirst du gar nicht, wahrgenommen, das ist alles in deinem Kopf, ist wieder hochgekommen, weil ich in diesem Buch so stark gesehen habe, dass Leute doch auch so denken.
Ja.
Und genau diese Bewertungen treffen, vor denen ich immer solche Angst hatte.
Und ich glaube, dass es halt hier auch so das gute Beispiel ist, da, dass man halt sieht, dass es auch auf den Blickwinkel ankommt, aus dem jemand eben bewertet wird. Weil was uns, glaube ich, bei dem Fall auch zum Teil aufgefallen ist, wie vielleicht auch noch keinmal zuvor, ist, dass so viele Eigenschaften, die man Amanda negativ ausgelegt hat, vielleicht in einem anderen Fall ihr auch positiv ausgelegt hätte. Mhm. Wenn sie das, also sie ist in dem Fall ja auch ein Opfer, aber wäre sie gestorben, hätte man ganz anders über sie gesprochen. Man hätte wahrscheinlich dann genau das, oh, sie war immer laut und ihr Lachen hat den Raum erfüllt. Und wisst ihr, all diese Sachen, die wir natürlich auch reproduzieren, weil es zum Teil manchmal die einzigen Informationen sind, die man zu Opfern bekommt. Aber es hätte alles, was man hier negativ ausgelegt hat, hätte vielleicht in einem anderen Kontext auf einmal sie ganz toll gemacht und sympathisch. Und das kann ja eigentlich nicht sein, ne? Nur, also gerade wenn es hier um so ein wichtiges Thema geht. Und das Schuld.
Das ist mir an zwei Beispielen total gut aufgefallen. Zum einen, ja, dass gesagt wurde, dass Amanda zum Beispiel sich gesagt hätte, dass sie eh gar nicht so unbedingt englische Freundinnen haben wollte, weil sie sich gerne in die italienische Kultur und Sprache quasi sehr da drinnen leben wollte und mehr Zeit mit Menschen aus Italien verbringen wollte. Und ich habe gedacht, das wurde ihr so negativ ausgelegt, so nach dem Motto, oh, wieso, warum ist das so seltsam? Aber dafür war sie ja da und habe mich gedacht, wenn Meredith das Gleiche gesagt hätte, hätte man gesagt, boah, sie nimmt das so ernst, sie nimmt ihr Auslandsjahr so ernst und ist so interessiert an der italienischen Kultur, dass sie sogar versucht, hauptsächlich sich mit Italienern und Italienerinnen zu umgeben. Bei Amanda wurde ihr das aber negativ ausgelegt. Und das andersrum habe ich das Gefühl, dass wenn Amanda eine Person gewesen wäre, die immer zu spät kommt, hätte man gesagt, ja, sie ist rücksichtslos. Amanda lebt nur nach ihrer eigenen Uhr. Sie nimmt keine Rücksicht auf die Zeit und Bedürfnisse anderer Leute. Egal, wie oft sie darauf angesprochen wird, Amanda ist unzuverlässig. Sie ist nicht da. Sie kommt sogar an ihrem ersten Arbeitstag zu spät. Und das ist so dieses Framing, was halt passiert. Man hätte auch ganz vieles, wenn die Rollen vertauscht wären, umdrehen können.
Ja.
So, da ist Amanda, die arbeitet in ihrer Freizeit. Und da ist Meredith, die ganz viel feiern geht. So mit ihren Freundinnen, die ganz viel Alkohol trinkt. Als junge Frau kannst du, wenn du an die falschen Leute gerätst, nur verlieren.
Ja.
So, dann kommt es nicht drauf an, was du machst, weil egal wie du es machst, es kann dir zu deinem Nachteil ausgelegt werden.
Ja.
Wenn die falschen Leute darauf gucken, wie zum Beispiel in unserem Fall die Ermittlerin und auch der Staatsanwalt Minini. Und ich glaube, er ist wirklich so, wir haben ja schon drüber geredet, so eine Schlüsselfigur. Weil er, glaube ich, ein Staatsanwalt ist, und das hat er auch zum Beispiel in der Doku zum Fall gesagt, dass er so Sherlock Holmes liebt. Er liebt es, Sachen anzugucken und die Sachen zu sehen, die andere nicht sehen. So diese weitere Ebene. Das Problem ist aber, dass Sherlock Holmes halt eine fiktive Figur ist.
Ja.
Und dass das fiktive Geschichten sind. Und dass er kein ausgebildeter Psychologe oder Fallanalytiker oder was weiß ich ist, sondern ein Staatsanwalt, der seine Rolle komplett überschätzt. Was wir auch als Parallele sehen zu diesem Monster von Florenz-Fall, wo er dann auch von so einem satanistischen Kult und so ausgegangen ist und einer riesigen Verschwörung.
Mhm.
Weil möglicherweise naheliegendere Theorien oder so einfachere Sachen nicht, ihm vielleicht auch einfach nicht gefallen, weil sie nicht aufregend genug sind.
Ich glaube, es ist halt ein sehr machthungriger Mensch, ohne ihm jetzt zu nahe treten zu wollen. Und als sehr großer Sherlock Holmes-Fan möchte ich auch ganz ehrlich sagen, er hat gar nichts mit Sherlock Holmes zu tun. Denn wenn man sich anguckt, wie viel er auch einfach ignoriert hat, beziehungsweise ignoriert ist ja fast noch so ein bisschen fast zu nett, so wissentlich missachtet hat, Informationen gebogen und bestimmte Anträge dann irgendwie abgelehnt hat, beziehungsweise gar nicht wirklich hingesehen hat, das hätte ja ein Sherlock Holmes nicht gemacht. Wer sich mit Sherlock Holmes auskennt, weiß, dass es darum geht, alle Beweise zu nehmen und danach aus den Beweisen eine Theorie zu formen.
Mhm.
Und das ist ja genau das, was hier nicht passiert ist. Eins der Beispiele für mich auch, was mich am Ende auch einfach, also es gibt ja eine Vielzahl von Beispielen, was hier schiefgelaufen ist und was einem auch wirklich ein ungutes Gefühl gibt. Aber eins, was ich halt in dem Buch gelesen habe, ist, dass zum Beispiel die Verteidigung beantragt hat, dass man den Griff von dem schwarzen Messer, der Tatwaffe in Anführungszeichen, runternimmt und dass das von Mignini geblockt wurde. Und das ist ja so auffällig, weil warum, wenn du ein Interesse daran hast, der Wahrheit näher zu kommen und wenn du überzeugt davon bist, dass deine Theorie stimmt, dann untersuch das doch. Dann untersuch das ganz genau. Nimm den Griff ab. Denn wenn es die Tatwaffe wäre, wäre da ja auch Blut, möglicherweise hätte sich da ja ansammeln können. Aber dass er das nicht wollte, zeigt für mich, dass er eigentlich auch wusste, dass er da irgendwie Quatsch macht. Und das macht es für mich so schlimm. So viel schlimmer als alles andere.
Das haben wir ja schon in dem Moment gesehen, wo die Untersuchungs- oder Dokumente, die diese ganzen Sachen ja dokumentiert haben, nicht herausgegeben wurden. Und wo, als sie dann ein halbes Jahr nach Prozessbeginn, das heißt, wo wir auch schon ein halbes Jahr haben, wo die Anklage unwiderlegbar mehr oder weniger ihre Version der Geschehnisse dargelegt hat, dass dann klar wurde, dass ja auch Ermittlerinnen oder zum Beispiel auch die Kriminaltechnikerinnen und so gelogen haben.
Mhm.
Dass sie immer wieder explizit gelogen haben. Dass sie wussten, der Test ist negativ ausgefallen. Auf die Frage, habt ihr so einen Test gemacht, zu sagen, nein, wir haben keinen Test gemacht.
Ja.
Das heißt, sie hat nicht nur Sachen nicht ignoriert, sie hat halt gelogen. Und der Staatsanwalt weiß das natürlich.
Ja.
Und da sind so viele Punkte oder allein die Tatsache, auch was die Auswahl der Zeugen und Zeuginnen angeht, dass man Zeugen vorlädt, ja, der behauptet, Amanda eine Handvoll Oliven ins Gesicht geworfen zu haben.
Oh Gott,
und so.
Ja.
Und auch die Zeugin, die Nachbarin, weil worüber wir gar nicht explizit geredet haben, ganz viele von den Zeugen und Zeuginnen haben sich gar nicht direkt bei der Polizei gemeldet, sondern wurden erst Monate und teilweise ja fast ein Jahr später von Journalisten ausfindig gemacht und haben dann mit Journalisten geredet und dann auf sich auf das Drängen der Journalisten dann bei der Polizei gemeldet.
Mhm.
Eine Geschichte, die auch aus in dem Buch geschildert wird, ist, wie diese Nachbarin dann diesen Schrei schildert und dann wohl angeblich eine der Geschworenen, also eine der Frauen, sich so die Hände vors Gesicht schlägt und so ganz blass wird. Und das finde ich halt schon krass, weil es, finde ich, zeigt, dass obwohl ihre Aussage so widersprüchlich ist, dass sie ja schon auch am nächsten Tag dann, also am nächsten Morgen gesehen hat, die Kinder haben mir gesagt, das ist eine Tote und ich habe ihre Bilder gesehen, was ja faktisch nicht sein kann, weil die Leiche zu dem Zeitpunkt nicht gefunden ist. Und das unabhängig davon, dass er aber trotzdem einen krassen Eindruck auf die Geschworenen gemacht hat scheinbar.
Eindruck auf die Geschworenen ist, glaube ich, auch ein bisschen der Knackpunkt, weil mich würde wahnsinnig interessieren, wie ihr das empfunden habt, als Marike uns den Prozess dargestellt hat. Weil ich zum Beispiel, wenn ich jetzt an die Doku zurückdenke, weil ich mir gut vorstellen kann, dass das ist, was die meisten auch schon konsumiert haben zu dem Fall, da ist es irgendwie, da wird einem so das Gefühl vermittelt, als ob beim ersten Prozess alles auf Amanda und Raffaele gedeutet hat und alles war irgendwie schon ein bisschen klar und die DNA-Spuren so sicher und so safe und erst im zweiten dann rauskam, nee, das ist doch nicht alles so. Das ist, wir haben jetzt neue Experten und Expertinnen und die sagen, das ist alles Quatsch. So war meine Wahrnehmung auch so ein bisschen. Und dann aber zu hören, wie viel schon von der Verteidigung angebracht wurde, wie viel kritisiert wurde, wie viel auch noch nachgeforscht werden wollte, weil man das schon erahnt hat und wie viel geblockt wurde, nicht stattgegeben wurde, hat mich wirklich auch dann nachhaltig überrascht, dass es zu diesem Urteil kam. Mhm. Also nicht unbedingt, wenn ich daran denke, ja, es ist halt überrascht, wenn ich alles andere ausblenden würde. Wenn ich ausblenden würde, was sonst so passiert ist. Wenn ich mir nur den Prozess angucken würde. Aber wir wissen ja schon, dass es in dem Fall nicht so war. Und dass die Wahrnehmung, glaube ich, hier eine große Rolle gespielt hat. Aber das ist so anders, glaube ich, als man es vielleicht abgespeichert hat in dem Fall.
Ich glaube, was wir oder welches Problem wir haben, ist, dass wir ja auch rückblickend wissen,
ja, stimmt,
dass das noch eine unabhängige Untersuchung gibt, die gesagt hat, ja, das ist wirklich so. Weil was wir haben, ist, dass wir eine Jury haben, die erstmal ein halbes Jahr, beziehungsweise ein Dreivierteljahr fast, die, ich sag das mal, Kriminaltechnikerin beispielsweise und Ermittlerinnen als Vertrauensfiguren wahrgenommen haben. Die den Ankläger als den Mann, der die Gerechtigkeit für Meredith bringen wird, wahrgenommen haben. Und dann kommt irgendwann am Ende des Prozesses die Verteidigung und sagt anhand von so technischen Sachen, dass das, was ihnen die ganze Zeit erklärt wurde, falsch ist. Zumal dem ja widersprochen wurde. Und man merkt das ganz krass in diesem einen Buch, was ich kritisiert habe, wo das als so unmögliche Angriffe auf die Arbeit von Stefanoni, so heißt die Frau, wahrgenommen wird. Wo gesagt wird, dass sie mehr oder weniger in ihrer Berufsehre gekränkt wird, weil sie doch schon seit 7 Jahren in diesem Beruf ist und dass sie noch nie so ein Problem haben. Das heißt, dann ist die Frage, nimmst du dann das, was wir jetzt als Fakten wahrnehmen, weil wir wissen, dass es später noch Untersuchungen geben wird und dass es halt Fakten sind, nimmst du das so da oder glaubst du nicht dann vielleicht eher, oh, das ist jetzt hier diese Verteidigung, die versucht jetzt die Mutigen, ja, die aufrichtigen Frauen und Männer der Polizei in die Scheiße zu reiten. Die kritisieren jetzt hier irgendwelche technischen Sachen. Klar, nach dem Standard, nach dem internationalen Standard ist es nicht aussagekräftig.
Ja.
Aber was weißt du denn als geschworene Person? Es schließt es nicht aus. Es könnte trotzdem von Raffaele sein. Es könnte von vielen Leuten sein, aber es könnte auch von ihm sein. Das heißt, es ist vielleicht nicht 100% sicher, aber es deutet schon auf ihn hin, vielleicht aus deiner Sicht. Genauso wie bei den anderen Sachen so, ja, okay, wenn es kein Blut ist, was ist das dann aber sonst? So,
ja.
Weißt du, was ich meine?
Naja, klar.
So, und bist du dann die ganze Zeit wach und alles? Und man merkt es auch ganz stark in dem Buch von John Kircher, die Familie war die meiste Zeit ja nicht da und sprechen ja auch bis auf Stephanie, die große Schwester, kein Italienisch. Das heißt, sie konnten eigentlich das Geschehen gar nicht so verfolgen. Aber worauf er sich, auch wenn es darum geht, dass er die Familie glaubt, dass, oder zumindest sehr lange geglaubt hat, ich glaube, es ist auch tatsächlich immer noch so, dass Amanda und Raffaele die Täter und Täterinnen auch sind, dass er immer gesagt hat, aber die Anklage hat doch 10.000 Seiten an Beweisen. Wenn wir uns aber angucken, was als Beweismittel quasi zugelassen und beantragt wurde, sind das auch die ganzen Gespräche zum Beispiel, die Amanda mit ihrer Mutter im Gefängnis oder mit ihren Eltern im Gefängnis gespürt hat. Jedes Gespräch, was sie geführt hat, wurde mit aufgezeichnet und als Beweismittel quasi eingeloggt, sage ich mal. Was dann natürlich dazu geführt hat, auch jedes Mal, dass die Presse natürlich damit von Wind bekommen hat. So sind viele der Sachen überhaupt erst in Umlauf gekommen. Und ich glaube, dass wenn du das dann hast und dann hast du auch schon diese Tatsache, das sind hier Leute, die mich in meinen schwersten Stunden begleitet haben, die Ermittlerinnen und die Ermittler, der Staatsanwalt, das sind Menschen, zu denen du krasses Vertrauen hast, dann denkst du vielleicht, ja, die kritisieren jetzt hier irgendwelche technischen Sachen, aber nur weil die sagen, es wurde kontaminiert, heißt es denn nicht faktisch, dass es kontaminiert wurde?
Nee, dass du halt auch so ein Grundvertrauen halt einfach hast erstmal. Und das ist ja auch ein bisschen, also ist ja auch offensichtlich auch ein bisschen der Zeit geschuldet, weil da natürlich glaubst du auch dem, was dir da erzählt wird von Expertinnen, die 7 Jahre schon in ihrem Berufsfeld tätig ist. Was halt so unfassbar ironisch ist.
Ich finde es gar nicht so lang.
Erstmal das, aber auch dann sich damit so zu brüsten. Und dann kommt halt einfach nicht nur raus, dass du halt auch nicht so sauber arbeitest, sondern es war ja klar, dass sie auch gelogen hat. Also ja, vielleicht hast du ja auch 7 Jahre schon gelogen. Dann ist es nicht so toll.
Und A, finde ich 7 Jahre nicht so lang, aber gleichzeitig heißt das auch gar nichts. Weil wir können auch Leute haben, die gerade frisch von der Uni kommen, die seit einem Jahr im Job sind, aber die genaueste und Arbeit machen, die auf dem aktuellsten Stand der Wissenschaft sind, die da voller Elan sind. Und wir können Leute haben, die sind 30 Jahre in dem Job, sind seit 20 Jahren zu keiner einzigen Fortbildung mehr gegangen, haben schon ihre Art, wie das funktioniert und machen das dann auch so, wie wir jetzt hier gesehen haben, bei der Polizei ja auch. Deswegen finde ich es auch, fand ich, wie du gesagt hast, ist interessant, sich mit diesen 7 Jahren so zu brüsten, weil diese 7 Jahre in dem Sinne ja gar keine Aussagekraft irgendwie haben.
Genauso wie ich Berufsehre glaube, halt. Was ist Berufsehre? Naja. Haben wir auch Berufsehre?
Nee, also so gar nicht. So hatte ich das eher das Gefühl, dass der Journalist das wahrgenommen hat.
Ja.
Ah, jetzt kommen hier die bösen Angeklagten und diese Verteidigung, die versuchen hier diese ehrenhaften Personen anzugreifen. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, das ist auch so eine andere Sache, die John Kircher, auch der Papa von Meredith, gesagt hat. So ein bisschen, dass sie meinten, ja, hier ist doch ein richtig guter Prozess durchgeführt. Und das wiederholte er immer, wo ich auch dachte, ich glaube, es ist ganz wichtig, als Angehörige von Opfern, dass man das Gefühl hat. Aber es ist faktisch eine Sache, die auch so gar nicht beurteilt werden kann. Eigentlich in dem Sinne, dass er gar nicht vor Ort war. Dass er die Sprache nicht spricht. Und dass auch der Anwalt, den sie hatten, der hat 2 Stunden entfernt von Perugia gelebt. Das heißt, die Frage ist auch, war er die ganze Zeit da? So, ich meine einfach nur, dass ich glaube, dass du dann halt, du bekommst wahrscheinlich, gehe ich davon aus, auch eine gefilterte Version der Geschehnisse. Zum Beispiel hat er gesagt, und ja, dass Amandas eigener Anwalt ja, und das sagt auch tatsächlich der andere Journalist, zurückgenommen hätte, ihren Vorwurf, sie wäre geschlagen worden. Und das sagt selbst der Journalist, aber dann bin ich nochmal an die eine Stelle gegangen, wo ihr Anwalt zitiert wird. Und er hat nicht gesagt, nee, Amanda wurde nicht geschlagen, sondern er hat gesagt, ja, man hat ihr so einen Klaps auf den Hinterkopf gegeben, so wie man das bei seinem eigenen Kind machen würde, mehr oder weniger. Also gar keine, hier nicht böse gemeint. Und sagt auch später, ja, sie wurde nicht misshandelt. Und das ist halt so ein Unterschied. Es ist eine Bewertungsfrage.
Ja.
Er hat nicht gesagt, dass sie nicht geschlagen wurde. Er hat es nur nicht als Misshandlung angesprochen. Zumal wir hier auch wissen müssen, dass ihr ja auch geraten wurde, von allen Seiten, das eigentlich nicht publik zu machen, weil einfach die Angst war, gerade am Anfang, dass sich das negativ rächen wird. Dass sie dafür dann die Konsequenzen spüren wird, weil sie die Polizei dann noch negativ, ihr gegenüber noch schlechter eingestellt sein wird oder noch negativer. Und ja, ich weiß nicht, ob es noch negativer gegangen wäre, aber das finde ich auch krass, dass hier gesagt wurde, hey, bitte sprich nicht über die, meiner Meinung nach ist eine Misshandlung, die dir zuteil geworden ist, weil wir haben Angst, dass du dafür negative Konsequenzen erfahren wirst. Und das ist es aber so. Aber wenn dann bei den Leuten hängen bleibt, die haben doch gesagt, sie wurde gar nicht geschlagen, also hat sie gelogen, dann ist das halt schon wieder, entspricht das schon wieder nicht so richtig der Wahrheit.
Ja, und ich glaube, das ist auch eine der Dinge, die, als wir gesagt haben, es gibt gewisse Falschinformationen, beziehungsweise in dem Fall dann Interpretationen, beziehungsweise am Ende werden halt falsche Details ganz oft verbreitet und ich glaube dann auch abgespeichert in diesem Fall, wenn man sich halt nicht regelmäßig damit beschäftigt, bleiben manchmal, glaube ich, nur noch so Stichpunkte irgendwie übrig. Und ich glaube, da gehört der Aspekt auf jeden Fall dazu, also dieses ganze Verhör von Amanda und die Geständnisse in Anführungszeichen, die, ich glaube, darüber müssen wir gar nicht so sehr im Detail sprechen, weil wir in anderen Folgen ja schon mal auch über falsche Geständnisse gesprochen haben, dass das passiert, dass es faktisch belegt ist, dass Menschen Dinge gestehen, die sie nicht getan haben und dass es gewisse Umstände gibt, die Menschen auch dazu bringen, dass sie etwas gestehen, was sie nicht getan haben. Und ein anderer Aspekt, glaube ich, bei dem Fall, der vielleicht auch manchmal nicht ganz richtig abgespeichert ist, ist der vielleicht ein bisschen der Ablauf von Amandas und Raffaeles Gang zum Haus, bevor die Leiche gefunden wurde und wer wann die Polizei angerufen hat. Weil das sehe ich persönlich immer und überall als Argument dafür, dass Raffaele und Amanda gelogen haben. Und zwar haben die ja das Ganze so beschrieben, dass noch bevor die Postal Police kam, bereits die Carabinieri verständigt wurden von Raffaele, weil der vorher mit seiner Schwester gesprochen hat und die ihm dazu geraten hat. Und dann hatte die Staatsanwaltschaft aber so Aufnahmen eines Parkhauses gefunden, die quasi zeigen, dass die Postal Police schon davor eingetroffen ist, noch irgendwie, ich glaube, 20 Minuten, bevor er die Anrufe überhaupt getätigt hat. Und so war lange die Theorie, okay, also kam erst die Postal Police, die haben den Tatort gezeigt und dann hat sich Raffaele ganz schnell aus dem Staub gemacht, hat die Carabinieri angerufen, um so zu tun, als ob er nichts damit zu tun hat. So, das ist so ein bisschen die Idee. Aber es konnte dann argumentiert werden, dass diese Aufnahmen vom Parkhaus, dass die Uhrzeit nicht stimmt. Denn als man dann die Ankunft der Carabinieri aufgezeichnet hat, war das zu einer Uhrzeit, bei der Amanda mit ihnen noch telefoniert hat. Das ist auch nachweislich. Amanda und die Carabinieri haben nämlich telefoniert, weil sie noch Anweisungen brauchten, wo sie langfahren sollen. Und das war auf ihrem Handy völlig ersichtlich. Und laut der Aufzeichnung dieses Parkhauses waren sie aber zu diesem Zeitpunkt schon da. Was natürlich gar keinen Sinn ergibt, weil dann würdest du ja nicht anrufen, wo wir hin müssen, wenn sie schon da sind. Also spricht sehr viel dafür, dass diese Uhr einfach falsch gestellt ist und dass es eine Diskrepanz von 10 bis 12 Minuten gibt. Und dann passt die Version auch. Und ich muss auch ehrlich sagen, für mich ergibt es auch so wenig Sinn, dass Raffaele die Carabinieri anrufen würde, während die andere Polizei schon da ist. Warum? Was denkst du dir dabei? Mhm. Ich verstehe tatsächlich gar nicht, warum man das machen würde. Es macht dich nicht weniger verdächtig, es gibt dir kein Alibi. Es ergibt für mich überhaupt keinen Sinn.
Ich glaube, das geht auch so ein bisschen wie die Idee oder diese Geschichte von dieser Bleiche und so, diesem Bleichmittel und Putzzeug, wo wirklich in den Medien auch ganz breit die Geschichte irgendwie zirkuliert wurde, dass die Putzzeug, glaube ich, irgendwie gekauft hatten. Aber es wurde niemals, obwohl es sogar spezifisch, glaube ich, die Uhrzeiten des Kaufes und so zitiert wurden, waren diese angeblichen Beweise im Prozess dann nirgendwo zu finden, weil es sie nicht gab.
Ja.
Das ist aber gleichzeitig, hat sich das natürlich bei, glaube ich, ganz vielen Leuten so eingebrannt, so wie ganz viele Sachen irgendwie. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, zu dieser Aussage, dass sie da halt rumgeturnt hat, das wäre auch ich. Weil wenn Amanda eigentlich eine Sache bestätigen kann, ist, wenn ich nervös bin, turne ich rum. Dann mache ich original. Kann ich nicht stillsitzen.
Ich glaube, man kann es ja relativ einfach runterbrechen auf eine Sache, die wir auch oft sagen. Aber erstens, Leute verhalten sich unterschiedlich. Leute verhalten sich ganz, ganz, ganz unterschiedlich in unterschiedlichen Situationen, empfinden anders, brauchen andere Dinge, um mit einer Situation klarzukommen. Und zweitens, all diese Leute gehen nicht davon aus, dass man danach im Detail alles analysieren würde, was sie in den Stunden machen. Da denke ich zum Beispiel an diese Situation, dass sie sich auch küssen, so vor dem Haus. Das ist ja auch eine Szene, die, glaube ich, auch die meisten von euch sicherlich kennen, wie Amanda hochguckt und so. In dem Moment haben die beiden ja nicht gedacht, dass man das jetzt nehmen würde, dieses Bild, und dann jahrzehntelang immer wieder rausholt und als Schuldeingeständnis ja auch wertet, weil wer würde das denn machen? Wer würde sich denn küssen? Und wenn man sich es am Ende anguckt, ist es ja auch wirklich eher das Trostsuchen, finde ich. So habe ich es interpretiert. Aber am Ende des Tages ist Interpretation auch egal, weil ob sie sich da küssen, ob sie weinen, ob sie lachen, ob sie sich streiten, es ist alles legitim, weil das nun mal eine Situation ist, die wir uns alle auch nicht vorstellen können und die jeder anders durchlebt. Und ob du dann Sport machst, ob du Pizza isst, ob du nichts mehr isst, ob du nur weinen kannst, das ist alles fein und sagt nichts darüber aus, ob du trauerst, ob du nicht trauerst, ob du schuldig bist und unschuldig schon gar nicht.
Genau, und am Ende muss man es deswegen, glaube ich, auch wirklich einfach nochmal auf die Fakten reduzieren. Wir haben hier eine Tat mit einem Täter, der auch verurteilt ist, wo eigentlich alle Aspekte der Tat auch für einfach die Tat eines einzelnen Täters sprechen, von der DNA zu der Art, wie die Tat durchgeführt wurde, was passiert ist. Und dann haben wir einfach zwei Menschen, die sich einfach, ich würde mal sagen, vielleicht auch altersadäquat verhalten haben und vielleicht ein bisschen tollpatschig sind und wo es keinerlei Beweise für eine Tatbeteiligung gibt, geschweige denn einer Tatherrschaft jetzt.
Ja, aber viele Menschen, die sehr viel Wert darauf gelegt haben, wie sich jemand verhält, was man trägt und sehr viel interpretiert wurde und die Presse natürlich hier auch ihr Übriges getan hat und ein Bild geschürt hat, das ja so groß wurde und so emotional und leidenschaftlich weitergetragen wurde und so viel Emotionen involviert waren in ein Verbrechen, das eben, wenn man die Fakten betrachtet, eigentlich relativ klar ist.
Ja, und ich glaube, das ist es, und das wird auch in der Doku ja auch kritisch beleuchtet, nämlich auch diese Rolle nicht nur von der Staatsanwaltschaft, einem Staatsanwalt, der einfach gerne in seiner Fantasy-Welt, sage ich mal, lebt, der immer nach etwas Größerem irgendwie vielleicht strebt, sondern auch der Medien. Weil natürlich die Medien, glaube ich, insofern auch ihren Teil getan haben, dass sie wahrscheinlich auch unter anderem die Jury mit beeinflusst haben und dieses Ganze drumherum. So, wir müssen uns überlegen, dass in dem Moment, in dem die Presse sich in den Fall reingehackt hat und alle Augen auf die Beteiligten waren, konnte die Ermittlung auch eigentlich, konnte aber vielleicht aus eigenem Denken keinen Rückzieher mehr machen. In dem Moment, in dem sie sich da hingesetzt haben und gesagt haben, Case closed, der Fall ist gelöst, wäre es einem, ich sag mal, Karrieretod gleichgekommen, zu sagen, wir haben alles falsch gemacht. Wir haben am Anfang drei Unschuldige festgenommen, während der wahre Täter anhand von DNA hätte analysiert werden. Und ich glaube, das muss man auch sehen, dass hier viele Leute waren, die viel hätten verlieren können. Und ich glaube, dieses viel verlieren zu haben, ist auch so ein bisschen der springende Punkt. Weil ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum hat Rudy denn nicht irgendwann klargestellt, dass er der alleinige Täter ist? Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich dann irgendwann den Verdacht hatte, dass er das auch gar nicht konnte. Denn ihr erinnert euch ja daran, dass seine Haftstrafe signifikant reduziert wurde. Und meine Theorie ist, dass Rudy das nicht sagen kann, nicht nur, weil es um ihn geht und seinen Ruf in der Öffentlichkeit, sondern weil auf Rudys Schultern auch der Ruf von Staatsanwaltschaft, Polizei und auch den ganzen Kriminaltechnikern und so lastet. In dem Moment, in dem er sagt, ich habe gelogen, ich habe alle hinters Licht geführt, dieser Glaube, der ja auch in Italien teilweise noch vorherrscht, dass Amanda wirklich die Täterin ist, ja, dass das ein Justizskandal ist, dass sie freigesprochen wurde, diese letzten Zweifel wären oder Gedanken wären weg. Dann wäre auf einmal klar, hey, wir haben hier einen richtig schlimmen Staatsanwalt und wir haben hier richtig viel Scheiße gebaut. Und deswegen glaube ich, dass es da so viele Leute gibt, deren Karrieren daran hängen, dass Rudy die Klappe hält, dass er gar keine andere Wahl hat, als weiterhin an dieser Version der Geschehnisse festzuhalten. Weil was man natürlich auch sagen muss, und das ist, glaube ich, ganz interessant, der zweite Prozess gegen Rudy, beziehungsweise so mit dem Strafmaß, hat ja stattgefunden, während der Prozess lief und wurde dann danach entschieden. Und ich frage mich, ich weiß es nicht, ob man da vielleicht auch gewisse Absprachen hatte. Dass man zum Beispiel gesagt wird, hey, wenn du die Klappe hältst, wenn du nichts sagst, werden wir, wenn alles in trockenen Tüchern ist, kriegst du, was du willst und du kriegst eine Haftreduzierung oder irgendwas. Wir können uns da einigen, wir können einen Weg finden, der für alle gut ist. Das ist eine absolute Spekulation meinerseits. Es kann natürlich auch ganz anders sein. Vielleicht ist es viel harmloser, vielleicht mache ich gerade den Minini. Aber ich glaube, man darf nicht vergessen, dass auf seinen Schultern sehr, sehr viele Karrieren jetzt lasten.
Ja, und dass er viel zu verlieren, aber nichts zu gewinnen hat. Ich glaube, das ist das Ding. Ich glaube, dass er mit der Wahrheit nichts bekommt. Weil am Ende des Tages macht es ihn zu einem noch schlimmeren Täter. So kann er das wenigstens noch auf ein paar Schultern verteilen. Und ich wünschte, es wäre anders. Aber ich persönlich glaube nicht, dass da das von ihm noch was kommen wird. Erst recht jetzt nicht, wenn er schon frei ist. Und eine Sache, die auch mehr in so Spekulationsterritorium gehört, ist eine Theorie, die auch in dem Buch, was ich vorhin schon erwähnt habe, als wir über Rudy gesprochen haben, erwähnt wird. Und zwar, dass man die Theorie geäußert hat, dass Rudy möglicherweise auch ein Informant der Polizei war. Und was dafür sprechen könnte, ist eine Szene, die wir euch auch in Folge 2 vorgestellt haben. Und zwar wurde Rudy wenige Tage vor Merediths Tod in Mailand festgenommen. Und als die Polizei aus Perugia das mitbekommen hat, haben die in Mailand angerufen und darum gebeten, ihn bitte freizulassen und ihm auch noch das Messer zurückzugeben, also ihn nicht wegen des Einbruches zu belangen. Und das ist wohl etwas, was ziemlich gängig sein soll, wenn man mit Informanten arbeitet, dass man die quasi aus anderen so ein bisschen herausboxt, weil sie ja auch für einen arbeiten bzw. Informationen beschaffen. Und dass das etwas wäre, was man auf jeden Fall getan hätte, wenn es sich um einen Informanten handelt, der einem irgendwie untersteht. Und das fand ich tatsächlich sehr spannend. Und das wirft natürlich auch nochmal ein bisschen anderes Licht auf Rudy, auf die Polizei und auf genau das, was Marieke gerade alles schon gesagt hat, dass da vielleicht doch noch mehr hintersteckt, als wir jetzt ahnen können und wissen. Und ja.
Ja, und ich glaube, wir haben so ein bisschen wie die Verteidigung am Ende des ersten Prozesses noch ganz viele Fragen. Ich frage mich zum Beispiel, könnte es sein, dass die Geschworenen auch nicht wirklich geglaubt haben, dass Amanda so hilflos war, weil sie im Prozess schon gut Italienisch gesprochen hatte, sehr fließend, mit lokalem Dialekt vielleicht sogar, ob sich das vielleicht auch auf die Wahrnehmung ausgewirkt hat oder vielleicht auch die Tatsache, dass sie natürlich auch schon älter ist, dass sie schon diese Erfahrung im Gefängnis durchgemacht hat und dadurch vielleicht auch härter wirkt und selbstbewusster und ganz anders, als sie ganz ursprünglich gewirkt hat. Weil die Amanda natürlich, als der Prozess stattfindet, ist eine andere Amanda als die, die 2 Jahre zuvor oder die 1,5 Jahre zuvor festgenommen wurde. Mhm. Und ich frage mich, ob diese ganzen Sachen da auch noch irgendwie ihren Anteil hatten.
Was ich mich auch noch frage, ist, wie viel dieses Video, diese Animation quasi der Tat bei der Jury am Ende vielleicht auch bewegt hat. Weil der Umstand, dass man da einfach ein Video gespielt hat, in dem so eine Tat rekonstruiert wird, fand ich sehr schwierig. Ich weiß nicht, ob ihr das Video gesehen habt. Wenn wir es finden, dann verlinken wir euch das auf jeden Fall. Weil das würde mich tatsächlich interessieren. Ob sie danach gedacht haben, oh ja, so war's. Oder, okay, das ist irgendwie auch ein bisschen komisch, dass wir uns das jetzt gerade angucken.
Ja, es sind auch total viele Fragen, die ich noch im Kopf habe. Und wir wollten ja jetzt die letzte Folge deswegen auch gar nicht so lange machen, weil wir hoffen, dass wir tatsächlich vielleicht über ein paar Punkte noch mit euch quatschen können. Schreibt es uns gerne bei Instagram. Vielleicht habt ihr ja auch Lust, untereinander noch so ein bisschen zu diskutieren. Weswegen wir jetzt extra auch noch ein paar Fragen offen halten wollten und nicht alles wie sonst zu Tode diskutieren wollten, mehr oder weniger.
Und damit wir jetzt final nach 4 Folgen einmal gemeinsam aufatmen können, kommt jetzt hier unsere Puppy Break!
Yay! Ja, wir haben heute einen kleinen Puppy-Fact, der nur ganz kurz sein wird und der uns so ein bisschen an den Anfang der ersten Folge zieht, also der ersten Folge dieses 200. Specials. Und zwar haben wir über Perugia und die lange Geschichte der Stadt geredet. Und das Interessante ist, dass es in Perugia ja auch Einfluss der Etrusker gibt. Die Etrusker sind ein Volk, was eine Zeit lang in Nord- und Mittelitalien gelebt hat. Also genau in der Gegend, in der Perugia auch liegt. Und deswegen gibt es zum Beispiel auch das etruskische Tor in der Stadt, eines der Stadttore. Und dann ist mir, während wir diesen Fall recherchiert haben, ein kleines Video von einem sehr, sehr putzigen Tier vorgespielt worden, und zwar von der Etrusker Spitzmaus. Und ich dachte, hey, etruskischer Bogen, etruskische Spitzmaus, das ist Fate, wir müssen darüber reden. Denn, das ist ganz süß, die Etrusker Spitzmaus oder Suncus etruscus ist, wie ihr euch vorstellen könnt, eine Spitzmaus und ist zusammen mit der Schweinsnasenfledermaus das kleinste Säugetier der Welt. Und lebt laut Wikipedia unter anderem im Mittelmeerraum und in Teilen Asiens. Und ja, sie sind sehr, sehr klein, ungefähr 35 bis 48 Millimeter Körperlänge und dazu dann noch 25 bis 30 Millimeter Schwanz. Und weißt du, wie schwer die ausgewachsenen Tiere sind?
Nein, wie schwer?
2,5 Gramm.
Gramm?
Gramm.
Das ist richtig wenig. Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Ja, und deswegen dachte ich, passt das total. Ich finde es total niedlich, diese kleinen Etrusker-Spitzmäuse. Vielleicht posten wir euch das Reel auch dazu. Ja, und so haben wir eigentlich auch den Bogen dann geschlossen zur ersten Folge dieses Specials.
Ja, oh, sehr, sehr, sehr niedlich. Finde ich sehr passend. Und damit ist jetzt dieser Vierteiler vorbei. Die 200. Folge ist draußen. Und das ist so aufregend. Also ich Also ja. ihr merkt schon, ich finde gar keine Worte, dass wir 200 Folgen mit euch teilen durften. Das ist was ganz Besonderes.
Ja. Tausend Dank.
Wirklich, tausend Dank also, an euch alle.
Dafür, dass ihr unsere Folgen hört, dafür, dass ihr uns weiterempfehlt, dass ihr zu unserer Tour gekommen seid oder dass wir uns im Herbst und im Winter auf unserer Tour sehen werden. Dass ihr bei Instagram unsere Beiträge liked und teilt und kommentiert und uns schreibt. Ja, wir wären nicht da, wo wir jetzt wären, wenn ihr nicht dabei wärt. Und deswegen hoffen wir auf noch ganz viele weitere Folgen. Wir haben ja schon mal ganz am Anfang scherzhaft gesagt, 1000 Folgen.
Mhm.
Das wäre noch ein Stück, aber ja, auf jeden Fall noch
wir nähern uns.
Folgen.
Wir nähern uns der großen 1000. Und deswegen nochmal ein riesengroßes Dankeschön. Wir können es gar nicht oft genug sagen. Wir sind unfassbar dankbar. Und wir hoffen, dass euch diese 200. Folge gefallen hat, dass ihr sie gehört habt. Und ganz kleine Info jetzt ganz zum Ende. Ihr könnt ja mal irgendein Emoji kommentieren, eine Uhr, wenn ihr das jetzt hier gehört habt. Wir wollen nämlich eine Folge aussetzen lassen nächste Woche, weil das jetzt natürlich sehr viel war hintereinander. Deswegen gibt es nächste Woche erstmal keine Folge. Die Woche darauf geht es dann aber regulär weiter. Und damit beenden wir diese Folge. Und wir hoffen, sie hat euch gefallen. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich bin Amanda.
Ich bin Marieke.
Und das war Puppies in Crime.
Tschüss.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.